So, für heute der letzte Beitrag. Gottes Reich gelebt in meinem Alltag. Ich habe meine Mitteilungen in vier Teile aufgeteilt. Der erste ist der längste. Es wird aus dem Matthäusevangelium einiges gesagt im Hinblick auf die Lehre des Herrn und sie zu bewahren. Dann will ich nachweisen, wie Paulus genau denselben Gedanken aufnimmt in seinen Schriften und schwerpunktmäßig Römer 12 behandeln. Dann komme ich, falls die Zeit noch reicht, auf den ersten Petrusbrief zu sprechen. Und die entsprechenden Passagen werden wir uns kurz anschauen und am Ende dann einige Zeilen nur sagen zum Judasbrief. Mein Anliegen ist aufzuzeigen, dass der Bau des Reiches Gottes und das Halten der Gebote des Herrn, das Leben mit dem Herrn und sein Leben in uns, die entscheidende Antwort ist auf diese Frage, wie Gottes Reich in meinem Leben, in meinem Alltag heute noch Realität werden kann. Und wer seine Bibel dabei hat, der schaue jetzt bitte hinein in die Bergpredigt. Von der haben wir heute schon einiges gehört. Und zwar das Ende der Bergpredigt. Matthäus 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Viele werden an jedem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab, die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus. Und es fiel und sein Fall war groß. Dann als zweite Stelle, ich lese diese Stellen jetzt einmal hintereinander im Matthäus Evangelium, dass wir dann am Ende auch merken, wie wunderbar sich Gottes Wort hier ergänzt und auch erklärt. Matthäus 28, von dem Missionsbefehl hörten wir auch schon kurz, Vers 20. Lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und dann lesen wir noch aus Matthäus 13, Vers 23. Da sagt unser Herr, bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, also vom vierfachen Ackerfeld, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt. Und der eine trägt 100, der andere 60, der andere 30-fältig. Und jetzt noch Kapitel 16 in Verbindung mit der Frage, die der Herr stellt, was sagt ihr, wer ich bin? Da sagt unser Herr in Vers 24, er spricht zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Es geht ja um das Thema Gottes Reich gelebt in meinem Alltag. Und ich hoffe, wir haben schon gemerkt, was diese Stellen miteinander verbindet. Und dass wir hier bereits auch einige Inhalte haben, wie das Reich Gottes in der Praxis, nämlich in der Zeit, von der wir von Siegfried hörten, dass das Reich Gottes in geheimer, in verborgener Form unter uns wirksam ist, wie sich das auch auf unseren Alltag auswirken kann und auch auswirken sollte. In der ersten Stelle, nicht jeder, der zu mir sagt, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Im Tun wird deutlich, wer echt ist. Das ist sehr wichtig, in unseren Kreisen deutlich zu machen, die wir sehr stark den Glauben betonen und ganz klar auch immer wieder darauf hinweisen, dass wir nicht durch unser Tun gerettet werden, dass der Glaube das Entscheidende ist. Daraus schließen aber etliche den Schluss, ich hoffe von uns hier niemand, aber wir begegnen diesen Leuten nicht selten, die sich auf den Glauben berufen, wenn sie wenig tun. Und manchmal hat man den Eindruck, dass jemand denkt, der wäre am besten gläubig, der am wenigsten tut. Und das ist mit Sicherheit nicht die Lehre des Neuen Testamentes und auch nicht die Lehre unseres Herrn. Glauben und Tun sind keine Gegensätze, sondern ergänzen sich. Das rechte Tun ergibt sich aus dem rechten Glauben. Tun allerdings ohne den lebendigen, rettenden Glauben zu haben, bringt uns nicht weiter, führt in die Irre. Aber Jakobus hat ja seinen Brief gerade deswegen geschrieben, um deutlich zu machen, dass der echte Glaube, der Glaube, der rechtfertigt, da ist auch vom Rechtfertigen die Rede, eben gerechtfertigt wird durch unser Tun. In den Augen der Menschen natürlich, denn Gott weiß, was im Herzen ist. Aber vor Menschen ist es wichtig, dass in unserem Tun, in unseren Werken deutlich wird, dass der Antrieb dazu, der lebendige Glaube an einen lebendigen Auferstandenen und in uns durch seinen Geist gegenwärtigen Herrn geschieht. Im Tun wird deutlich, wer echt ist. Und der Jesus sagt, nicht jeder, der Herr, Herr sagt, ein großartiges Bekenntnis. Wir legen hier in unserem Malachi-Kreis auch Wert darauf. Ich habe zwar noch keine Umfrage bei allen Malachi-Brüdern gehalten, aber ich bin ziemlich sicher, dass wir das alle vertreten, dass es in der echten Bekehrung, in der Umkehr, in der Wiedergeburt nicht nur darum geht, den Heiland anzunehmen, sondern auch den Herrn. Aber eben nicht nur mit Worten, sondern mit einer Herzensentscheidung, die sich darin zeigt, dass dieser Herr jetzt wirklich über mein Leben zu sagen hat. Dass er der Führer meines Lebens ist. Dass ich jeden Tag neu diesen Wunsch im Herzen habe, diesem Herrn will ich gefallen. Aus Liebe zu ihm, überwältigt von seiner Liebe zu mir, will ich in seinem Dienste stehen und mitbauen am Reich Gottes. Dass das Reich Gottes, die Herrschaft Jesu, der Wille Gottes in meinem Leben sichtbar wird. Eben durch die Veränderung einerseits, davon haben wir auch etwas gehört, auch bei meinem Vorgänger, wie auch durch das veränderte Tun. Entscheidend in der ersten Stelle ist der Wille Gottes. Hier haben wir Leute, wir wenden das natürlich sehr schnell auf die Charismatiker an, das sticht ja direkt ins Auge. Wir können es vielleicht anders sagen, es sind Leute, denen die Demonstrationsgaben Gottes besonders am Herzen liegen. Zungenreden, Auslegung der Zunge, Wunder, Heile. Dinge, die ins Auge stechen, die den Menschen erheben, groß machen, wichtig machen, zu allgemeiner Anerkennung führen. Und der Herr Jesus gibt in seiner Antwort zu erkennen, dass sie keinen Auftrag von ihm hatten. Damit will ich nicht sagen, dass Gott nicht auch heute Wunderwerke tun kann. Aber entscheidend ist, dass der Mensch, der sich vom Herrn gebrauchen lassen will, seinen Auftrag wirklich von ihm bekommt. Und Aufgabe definiert sich von der Gabe her. Je nachdem, welche Gabe der Herr mir gegeben hat, entsprechend ist meine Aufgabe. Diese Leute haben sich selbst beauftragt. Sie hatten ihren eigenen Dienst, den eigenwilligen Gottesdienst, wie auch genannt wird im Kolosserbrief. Sie waren nicht vom Herrn beauftragt. Und da nützt es auch nichts, wenn man sich auf Jesus beruft. Dann kann man noch so laut den Namen Jesus hinausposaunen, wenn man nicht von ihm gesandt ist. Das Entscheidende hatten sie nicht erkannt. Gott hat uns hier gelassen, um seinen Willen zu tun. Und davon ist an vielen Bibelstellen die Rede. Ich habe eben Uli schon gesagt, ist ja ein Glück, dass ich 5 Minuten länger sprechen kann. Das ist so ein großes Thema, das schaffen wir natürlich nicht. Aber ich möchte einfach einige Anregungen geben, darüber nachzudenken, weil ich glaube, dass es da wirklich um das Entscheidende geht, dass unser Herr auch durch uns sein Reich heute baut. Wir haben ja gehört, ganz am Anfang heute Morgen, dass das Reich Gottes mehr ist als die Gemeinde. Die Gemeinde mit beinhaltet, aber fängt früher an, hört später auf. Ich denke, das haben wir noch im Ohr. Und wir sollen auch darauf hinweisen, dass eines Tages die Zeit kommt, wo das Reich Gottes sichtbar wird. Zunächst soll es sichtbar werden in unserem Leben. Nicht jede Berufung kommt von Gott. Es gibt diese attraktiven Gaben, die ich gerade nannte, ohne göttlichen Auftrag. Angesehen in den Augen der Menschen. Aber sie stellen den Menschen in den Mittelpunkt und nicht Gott. Was ist das Ergebnis? Der Verlust des ewigen Lebens. Diese Leute werden als Übeltäter bezeichnet. Sie haben im Namen Jesu geweissagt und der Herr sagt, ihr habt Übles getan. Wir erinnern an die falschen Propheten im Alten Testament. Wenn die Weissagung nicht eintraf, war deutlich, wer ihnen den Auftrag gegeben hatte. Und sie mussten getötet werden. So streng war das Gesetz im Hinblick auf Leute, die sich anmaßten, im Namen Gottes welchen Dienst auch immer zu tun und waren nicht vom Herrn gesandt. Deswegen ist das so entscheidend, ihr lieben Brüder und Schwestern, so viel wir wirklich im Glauben stehen, dass wir erkennen, wie der Wille Gottes aussieht. Der allgemeine Wille Gottes, über den ich heute noch etwas sagen möchte, der dann uns hilft, auch in speziellen Situationen den individuellen Plan Gottes für uns persönlich zu erkennen. Für jeden Einzelnen von uns persönlich ist das dann unterschiedlich. Aber im allgemeinen Willen Gottes fordert uns die Heilige Schrift, uns alle zu gewissen Verhaltensweisen auf, die uns gleich noch beschäftigen sollen. Auf was ich noch hinweisen möchte, ist sehr interessant. Im ersten Abschnitt, wo es um diese Leute ging mit Weissagung und so weiter, und der Herr sagt, geht von mir, da fängt der Herr damit an, entscheidend ist, den Willen Gottes zu tun. Im zweiten Abschnitt erwähnt er nicht den Willen Gottes. Er erwähnt seine Lehre. Und wir merken, dass der Herr seine Lehre, die er bis dahin lehrte und die er dann weiter auch gelehrt hat, später durch die Apostel, dass er sie gleichsetzt mit dem Willen Gottes. Das müssen wir uns mal vorstellen. Da steht ein 30-jähriger Mann, Sohn eines Zimmermanns. Den Heiligenschein hatte er erst im Mittelalter bekommen, hat er damals noch nicht getragen. Ja, ganz einfach, kein besonderes Aussehen, keine hervorragende Gestalt äußerlich. Davon hörten wir schon. Und er sagt, das Entscheidende für euer Leben, auch im Hier und Jetzt, darum geht es ja zunächst mal mit dem Hausbau. Das mit dem ewigen Leben kommt dann hinterher, aber zunächst einmal im Bauen unseres Hauses hier, unserer Lebensgestaltung, wie das aussehen wird. Das Entscheidende ist eure Anbindung an mich. Und an meine Lehre. Das entscheidet alles. Nun, das ist für uns natürlich nicht neu und ich hoffe, für uns alle auch selbstverständlich. Aber für die Leute damals war das eine ungeheure Botschaft. Das war die erste öffentlich große Rede, die wir kennen von unserem Herrn. Und er sagt ganz klar, alles entscheidet sich an meiner Person. Was ihr bisher gelernt habt, war wichtig, war richtig, auch zu seiner Zeit gültig, aber jetzt ändert sich alles, dadurch, dass ich unter euch bin. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch, und dann kommt das neue Gebot. Und wenn wir die Bergpredigt dann durchlesen, auf das sich das ja zunächst einmal bezieht, wer diese meine Rede, das bezieht sich auf die Bergpredigt zunächst einmal. Wenn wir das durchlesen, dann merken wir ja, wie hier tatsächlich so einiges uns mitgeteilt wird in den Seligpreisungen zum Beispiel. Gewisse Verhaltensweisen auf den Frieden, im Hinblick auf die Gerechtigkeit, das rechte Trauern, das reine Herz und dies und jenes. Wir hören von ihm über das rechte Beten, über das gute Zeugnis nach draußen. Viele dieser Gedanken wird Petrus dann in seinem ersten Brief aufgreifen und in einem größeren Zusammenhang ausbauen. Von der Bergpredigt. Wir hören vom veränderten Verhalten in der Ehe, Ehe und Ehescheidung. Ganz revolutionäre Gedanken bringt der Herr. Da wird manches zurechtgerückt. Von der Feindesliebe. Wie war es im Alten Testament für Juden? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ihr aber betet für eure Feinde. Tut Gutes denen, die euch verfolgen. Was für eine Botschaft. Da meinen einige, dass im Neuen Testament wäre sehr viel einfacher als im Alten Testament. Ich frage mich, ob die Bibel überhaupt richtig gelesen haben. Wir werden das gleich noch hören. Im Neuen Testament geht es viel weiter als im Gesetz. Aber auf einer anderen Ebene. Und das ist eben sehr beglückend, das zu sehen, dass der Herr nicht nur etwas fordert, er selber bewirkt es durch seinen in uns wohnenden Geist, dass wir verändert werden können, dass wir ihm ähnlicher werden. Es geht um Versöhnungsbereitschaft, um Treue im Kleinen. Die Befreiung von den Sorgen, haben wir eben gehört. Der Umgang mit dem Geld, die goldene Regel. Ich weiß noch, wie ich herzhaft lachte, als wir Immanuel Kant und den Imperativ, den kategorischen Imperativ. Ich war schon ganz gespannt. Ich denke, das muss ja was ganz Außergewöhnliches sein. Und dann erklärt uns der Philosophielehrer den kategorischen Imperativ und ich muss wirklich sagen, ich musste wirklich herzhaft lachen. Das war ja ein Plagiat, würden wir heute sagen. Gutenbergisch hat Immanuel Kant damals die goldene Regel aus Matthäus 7 übernommen. Es ist fast wortwörtlich dasselbe. Was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut ihr ihnen auch. Ja. Wenn der Mensch etwas Wertvolles dem anderen mitzuteilen hat, dann ist das schon längst in der Bibel uns auch mitgeteilt. Geht genauso in der Psychologie. Was da wirklich an echten Erkenntnissen ist, finden wir schon längst in der Heiligen Schrift. Brauchen wir gar nicht alles Mögliche studieren. Und der Herr sagt, seht mal, das sind die Dinge, um die es geht. Wenn ihr das verinnerlicht und erkennt, in mir ist es möglich, diese Veränderung, diese Befreiung von den Sorgen, die Befreiung von der Geldgier, neues Verhältnis zum Mitmenschen, Vergebensbereitschaft, frei vom Groll und all diese Dinge, das ist Gottes Reich im Alltag. Wie wir es Tag für Tag neu erleben können. Und dann baut er diesen Gedanken im Lauf des Matthäus-Evangeliums immer mehr aus. Es kommen immer wieder neue Situationen, wo der Herr die Jünger etwas lehrt. Zum Beispiel mit dem Bauen, dem Haus auf dem Fundament. Später wird Paulus das übernehmen. Er sagt, der Fels ist Christus. Auf diesem Fundament habe ich gebaut, 1. Korinther 3. Und jeder seht zu, wie er darauf baut, auf diesen Felsen Jesus Christus. In Matthäus 16, wenn der Herr sagt, wer mein Jünger sein will, verleugne sich selbst, nehme das Kreuz auf sich und folge mir nach. Ja, das wird der ganze erste Petrusbrief kreist um dieses Thema. Wie ich auch in der Verfolgung unter Druck trotzdem ein fröhlicher Christ bleiben kann. Mit einem tiefen Frieden im Herzen. In vielen Variationen wird uns das wieder aufgezeigt. Hier mit dem Hausbau auf dem Fundament, da geht es um Stabilität. Die Stürme des Lebens, was auch kommen mag, wenn ich auf dem Felsen gegründet bin, der Jesus Christus heißt. Und ich bin sehr dankbar für das Lied, was du am Schluss da noch uns noch einmal mitgeteilt hast. Ich muss auch sagen, dass ich nicht mehr alle Strophen so im Kopf hatte. Aber darum geht es ja. Dieses Wissen, er ist da, er hält mich fest, er lässt mich nicht los, auf ihn ist Verlass, er hält sein Wort, er ist vertrauenswürdig. Das gibt Stabilität. Und wenn wir das, dieses Gleichnis uns anschauen, dann merken wir, was da auf den Gläubigen, auf den in Christus Gegründeten zukommt, unterscheidet sich äußerlich eigentlich nicht von dem, was auf andere Leute zukommt. Alle werden mit sogenannten Schicksalsschlägen, das sage ich jetzt in Anführungszeichen, konfrontiert. Aber die Reaktion ist anders. Vor 19 Jahren bekam eine mir sehr liebe Person die Diagnose Parkinson. Gleichzeitig mit ihr bekam ein berühmter Filmschauspieler dieselbe Diagnose. Der Filmschauspieler beendete daraufhin sein Leben, ging in den Tod. Die mir sehr liebe Person hat es aus Gottes Hand angenommen und kann dadurch ein großartiges Zeugnis für den Herrn sein. Es war die gleiche Diagnose, aber die Reaktion völlig anders. Wer auf den Felsen gebaut ist, braucht nicht verzweifeln. Damit will ich nicht sagen, dass Christen nicht weinen können. Es gibt auch Situationen, wo wir nicht sofort Halleluja rufen, wo wir eine Zeitspanne brauchen, gerade auch in der Trauer. Die sollten wir uns auch gönnen. Es wird nicht verurteilt, auch von Paulus nicht, spricht auch von echter, begründeter Trauer. Aber er sagt, auch wenn wir trauern, sind wir nicht ohne Hoffnung. Ich werde ja oft zu Beerdigungsdiensten herangezogen. Und ab und zu habe ich auch Selbstmörder beerdigt. Da kann man was erleben am Grab. Da denke ich an die Stelle in 1. Thessalonicher 4. Wir sind nicht wie die, die ohne Hoffnung sind. Verzweiflung. Keinen festen Standpunkt. Kein Felsen, auf dem sie gegründet sind. Wie dankbar dürfen wir sein. Wer Jesus Christus kennt, braucht nicht zu verzweifeln. Er wird uns wieder aufrichten und auch aus dem Tal der Tränen wieder herausführen. Und es sitzen einige hier unter uns, die das auch in letzter Zeit erfahren haben. Gott sei Dank dürfen wir das zur Ehre des Herrn bezeugen. Paulus greift diesen Gedanken auf in 1. Korinther 15, wenn er sagt, ich habe euch das Evangelium verkündigt, ihr habt es angenommen, in diesem Evangelium steht ihr auch. Das ist die Festigkeit. Oder Römer 8, 28, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, einige Dinge zum Guten mitwirken, ja. Alle Dinge zum Guten mitwirken. Luther sagt, zum Besten dienen. Ja, wir wissen das, aber manchmal vergessen wir es. Aber wir wollen es uns wieder ins Gedächtnis rufen. Wir sind wirklich besser dran. Matthäus 28, Vers 20, diesen Vers, den wir gelesen haben, lehret sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Der Jesus sagt nicht nur, was ich euch gelehrt habe. Ihr Lieben, das sind die Gebote des Herrn. Wenn wir uns über Gebühr Sorgen machen, das ist jetzt ein hartes Wort. Ich habe überlegt, ob ich das sagen soll, aber wir müssen uns auch dieser Botschaft stellen. Wenn wir uns über Gebühr Sorgen machen, wenn wir unsere Sorgen nicht ablegen, beim Herrn auf ihn werfen, wir haben es ja eben gehört, wenn wir immer wieder uns zerkriegen, dann sind wir ungehorsam dem Gebot des Herrn. Er ist besorgt für uns. Dann trauen wir ihm einfach zu wenig zu. Wahrscheinlich haben wir nie so weit gedacht, aber wir sollten eine Haltung zu Ende denken. Was das auch für den Herrn bedeutet, wenn wir so wenig Vertrauen in seine vollkommene Führung haben. Dieser Teil ist auch ein unverzichtbarer Teil des Jüngerschaftsprogramms. Er sagt ja vorher, verkündigt das Evangelium und macht alle Nationen zu Jüngern, sie taufen, so heißt es eigentlich im Griechischen, das ist ein Vorgang. Durch die Taufe werden Menschen zu Jüngern, natürlich nachdem sie vorher geglaubt haben. Das ist damit eingeschlossen. Aber zum Jüngerschaftsprogramm gehört auch, dass sie anschließend gelehrt werden. Und zwar nicht nur irgendwelche Dinge, die einem so gut gefallen, sondern, wie Paulus sagt, den ganzen Ratschluss Gottes. Alles. Und wenn der Jesus spricht von bewahren, es wäre auch ein schönes Programm für die Verkündiger, mal über das Wörtchen bewahren, mal eine Bibelwoche zu halten. Das kommt sehr häufig vor. Was es alles gilt zu bewahren, unsererseits und auf der anderen Seite, wie der Herr uns bewahrt. Und das einmal gegenüberstellen, das ist einfach großartig, das so zu sehen. Hier gilt es darum, dass wir das bewahren. Er sagt es den Jüngern, Paulus und Petrus macht deutlich, das gilt auch uns, nicht nur den Jüngern. Die Jünger haben es uns vorgemacht. Ja, was gilt es noch zu bewahren? Neben dem, was der Herr in der Bergpredigt lehrte, zum Beispiel die Himmelreichsgleichnisse. Wir haben eben gehört, Matthäus ist der Einzige, der vom Reich der Himmel spricht, vom Königreich der Himmel, alle anderen vom Königreich Gottes, unter anderem dies vierfache Ackerfeld. Was ist denn da das Ergebnis? Ich rekapituliere noch einmal. In der ersten Stelle, bei denen, die es nicht taten, war das Ergebnis der Verlust des ewigen Lebens. Die gingen verloren. In der zweiten Stelle, die auf dem Fundament bauten, das rechte Fundament auf dem Felsen, war das Ergebnis Stabilität. Und hier im vierfachen Ackerfeld haben wir das Ergebnis Frucht. Frucht im Leben für den Herrn. Ja, wir sind mittendrin beim Bau des Reiches Gottes, beim Bau seiner Gemeinde. Es geht um Frucht, Geistesfrucht, die der Heilige Geist in uns bewirkt. Werden wir verändert in das Bild Christi, wie Paulus das in 2. Korinther 3, Vers 18 schreibt, indem wir auf ihn schauen, die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden wir verwandelt in sein Bild, werden ihm ähnlich. Und die Geistesfrucht beschreibt im Grunde ja Christus. Diese neunfache Frucht finden wir in seinem Leben in wunderbarer Weise. Aber ihr Lieben, das alles verlangt auch einen Preis. Deswegen habe ich Matthäus 18 gelesen. Sich selbst verleugnen, das Kreuz aufnehmen, Jesus nachfolgen. Seht, und damit leite ich über zu dem Apostel Paulus, was er in Römer 12 uns mitteilt. Und da merken wir, obwohl Paulus nicht dabei war, er hat den irdischen Jesus ja nicht kennengelernt. Der Herr sprach zu ihm vom Himmel her. dass der Herr ihn belehrte durch den Heiligen Geist, wie er das den Jüngern auch gesagt hat, dass der Heilige Geist sie in die ganze Wahrheit einführen würde und kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Lesen wir Römer 12, den ersten Vers. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Ihr Lieben, das ist genau das, was der Herr sagt, sich selbst verleugnen. Das Kreuz aufnehmen und Jesus nachfolgen. Hier geht es darum, dass unser Leib dem Herrn gehört. Und dass auch unser Leib wichtig ist im Hinblick auf die Verkündigung. Das war eine Revolution für damalige Zeiten, vor allen Dingen für die Griechen. Wer etwas von Plato mal gelesen hat oder Aristoteles, der weiß, dass diese Urphilosophen, von denen ja viele andere mehr oder weniger fast nur abgeschrieben haben, dass diese zwei sehr stark betonen, das entscheidend bei Platon ist noch stärker als bei Aristoteles, dass sie betonen, entscheidend ist, was in unseren Gedanken vor sich geht. Unsere Vorstellungen, Ideen, die wir haben. Was der Leib tut, ist gar nicht so entscheidend. Daraus haben einige den Schluss gezogen, der Askese. Und die anderen haben gesagt, Schlemmerei und so weiter, wenn der Leib nicht entscheidend ist, dann können wir ja tun und lassen, was wir wollen. Es kann uns ja nichts passieren. Hauptsächlich gute Ideen, gute Gedanken. Und es gibt auch eine Entwicklung auch im Mittelalter, die hat man bezeichnet mit Vita activa einerseits und Vita contemplativa andererseits. Das kontemplative Leben ist das Leben mit guten Gedanken. Die Werke sind nicht so entscheidend. Und bei den anderen waren die Gedanken nicht so wichtig, die waren aktiv. Und Gottes Wort sagt, beides ist wichtig. Wir müssen schon die rechte Vorstellung haben von Gott, die rechte Überzeugung. Der Verstand wird eingeschaltet. Aber auch was der Leib tut als Ergebnis ist mitentscheidend. Dass der Leib, also die Materie, die unseren Geist umschließt, dass sie ein wichtiges Werkzeug ist in Gottes Hand, das ist eine Lehre, die bis dahin relativ selten bekannt war. Und dass der Leib ein Opfer sein soll für Gott, auf den Altar Gottes gelegt. Ein Opfer hatte nicht mehr lange zu leben. Ein Opfer diente dazu, zum einen Gott zu versöhnen. Diese Funktion haben wir nicht mehr, aber Gott zu verherrlichen. Für Gott da zu sein. Ein Opfer lieblichen Geruchs, heißt es vom Brandopfer in 3. Mose 1. So soll unser Leben sein. Und das ist das Leben in der Selbstverleugnung. Was lehrt die Welt heute? Angeführt natürlich von den deutschen Pädagogen. Selbstverwirklichung. Tu, was dir beliebt. Lebe dich aus. Psychologie unterstützt das noch und will uns weismachen, dass jeder Druck zu Neurosen führt und ähnlichen Verhaltensweisen. Unseren Leib Gott zur Verfügung stellen. Ja, was heißt das? Nun zunächst im 2. Vers geht Paulus darauf ein. Er sagt, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommen. Merken wir sind beim Reich Gottes, wir sind beim Willen Gottes, bei der Herrschaft Jesu. Und wir können den Willen Gottes nur prüfen, wenn wir bereit sind, ihn zu tun. Und diese Bereitschaft, den Willen Gottes zu tun, zeigt sich darin, dass ich mich ihm zur Verfügung stelle, eben in diesem Bilde, mein Leib auf seinen Altar lege. nicht gleichförmig dieser Welt. Ich habe früher gelernt, dass das bedeutet, die weltlichen Moden zu meiden um jeden Preis. Und gewisse Dinge, die mit der Mode auch wechseln und so weiter und so fort, das wäre hier gemeint. Ich will nicht damit sagen, dass das hier nicht gemeint ist. Aber ich glaube nicht, dass das der entscheidende Gedanke ist. Der entscheidende Gedanke ist nach meiner Überzeugung der, dass ein Weltmensch, oder ich sage es jetzt mal etwas angenehmer, ein Christusferner Mensch, ein Mensch, der nicht im lebendigen Glauben an Jesus Christus steht und daher auch nicht den Heiligen Geist in sich wohnend hat, ein solcher Mensch will sich selber verwirklichen, will selber Anerkennung, wie auch immer. Während die Erneuerung unseres Sinnes uns dahin bringt, dass wir Gott verwirklichen wollen. Er soll die Herrschaft haben. Er soll zu seinem Recht kommen. Und das ist der fundamentale Unterschied zwischen einem Christenmenschen und einem, der es nicht ist. Wir wollen Gottes Willen tun. Und daran können wir uns auch prüfen, ob wir wirklich zu Recht diese lebendige Hoffnung haben, dass wenn Jesus wiederkommt, wir dabei sind. Wollen wir wirklich Gottes Willen tun? Und dann kommen natürlich auch solche Fragen, auch der Art und Weise, wie wir uns kleiden. Das würde ich da nicht ausklammern. Aber das ist nicht der Ursprung. Es ist ein Ergebnis. Und das wird im Römerbrief sehr deutlich. Wenn wir prüfen, was der Wille Gottes ist, dann sagt Paulus, dann kommt als nächstes, dass wir uns selber prüfen, was hat Gott uns anvertraut. Und so finden wir in den nächsten Versen, dass wir nicht höher über uns denken, wie zu denken sich gebührt, sondern dass jeder erkennen möge, wie Gott ihn begabt hat, Brüder und Schwestern. Es gibt ungefähr 20 Geistesgaben, das wäre ein Thema für sich. Wer das schneller arbeiten will, behalte 2x4 und 2x12, da findet ihr alle. 2x1 Kapitel, 1. Petrus 4, Epheser 4, 2x12 Kapitel, Römer 12, was wir hier haben, und 1. Korinther 12. Da haben wir alle 20 Geistesgaben bzw. Gnadengaben. Und da sollten wir uns prüfen, um zu erkennen, welche Gaben wir haben. In der Regel haben wir mehrere Gaben. Damit wir durch die Entdeckung unserer Gaben dann auch unsere Aufgaben wahrnehmen. Denn der Herr überlastet uns nicht. Er schickt uns besonders auf solche Felder, die er vorbereitet hat, unter anderem auch, dass er uns die entsprechende Gabe gegeben hat, um diesen Aufgaben gerecht zu werden. Damit fängt das an, den Willen Gottes zu prüfen. Gott will uns gebrauchen, deswegen hat er uns Gaben gegeben. So, aber damit das nicht so irgendwo auf Wolke 7 bleibt, irgendwo im luftleeren Raum, kommt jetzt Paulus durch den Heiligen Geist ganz konkret auf gewisse Situationen zu sprechen, hier in diesem Kapitel. Und dann merken wir, wie Römer 12 eine großartige Ergänzung zur Bergpredigt ist und zu manchem anderen, was wir schon hörten. Was sagt er da? Ab Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt. Ja, interessant. Gibt es denn auch eine geheuchelte Liebe? Können wir darüber nachdenken. Ich glaube, dass jeder da eine Antwort drauf hat. Hoffentlich nicht nur an seinen Nachbar denkt, sondern auch sich selber prüft. Ist die Liebe ungeheuchelt? Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Wenn ich Menschen in der Seelsorge habe, die Probleme haben mit einer Leidenschaft, einer Gebundenheit, dann sage ich ihnen etwas, was ich auch selber versuche zu praktizieren. Um von einer Sache frei zu werden, müssen wir zunächst einmal diese Sache sehen, wie Gott sie sieht. Wir müssen lernen, Dinge, die der Herr verabscheut, auch zu verabscheuen. Wir müssen lernen, die Sünde zu hassen. Den Kindern sagen wir, dieses kleine Verschen, wenn es um die Sünde geht, Sünde erkennen, bekennen Damit fängt das Christenleben überhaupt erst an. Hassen und lassen. Wenn ich die Sünde nicht hasse, dann werde ich auch nicht davon frei. Und ich finde, wenn es um den Bau des Reiches Gottes geht, dann müssen wir natürlich auch vor allen Dingen an den denken, der ja der Hauptbaumeister ist. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Das war das Bekenntnis des Petrus. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ich werde bauen. Aber er will, dass wir alle mitbauen. Und da ist das Motiv das alles Entscheidende. Eine ungeheuchelte Liebe werden wir nur dann praktizieren können, wenn wir mit dem fest verbunden sind, der die Liebe in Person ist, dessen Liebe wir so genießen, worüber wir immer wieder staunen. Ich bin so froh, dass in den Brüdergemeinden jeden ersten Tag der Woche auch das Mahl des Herrn gefeiert wird. Aber das können wir im Herzen auch jeden Tag immer wieder mit Golgatha beschäftigt sein. Mit seiner Liebe, von der die Bibel ja sagt, dass diese seine Liebe dann unsere Liebe anzündet. Unsere Liebe ist eine Antwort auf seine Liebe im ersten Johannesbrief. Sagt Johannes das, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Auch die Liebe ist von Gott, geht von Gott aus. Und diese Liebe, die wir vom Herrn empfangen haben, geben wir weiter. Die Liebe wird auch dann ungeheuchelt sein, wenn wir uns vom Herrn schenken lassen, die neue Sicht des Bruders und der Schwester. Sie ist ein vom Herrn geliebter Mensch. Der Herr liebt diese Person mit allen Eigenarten, die sie hat. Diese Eigenarten liebt er natürlich nicht, aber diese Person. Und wir dürfen sie auch lieben. Und wir können es, wenn wir uns dessen bewusst sind, wie viel der Herr uns vergeben hat und jeden Tag neu vergibt. Auch wir sind ganz auf seine Liebe angewiesen. Wir haben einen wunderbaren Herrn. Paulus sagt, diese Art, uns auf den Altar Gottes zu legen, ist unser vernünftiger Gottesdienst. Logischer Gottesdienst steht da im Grundtext. Aber ich sage noch einmal, um so einander zu dienen, ist die rechte Selbsterkenntnis erforderlich. Und eine neue Christusliebe. Dann kommt das andere auch. Wenn wir lernen, das Böse zu verabscheuen, das Gute zu lieben, daran festzuhalten, in der Bruderliebe herzlich zueinander zu sein, in Ehrerbietung einer den anderen vorangehen, das ist auch so ein Problem heutzutage. Vor 50, 60 Jahren, als ich noch ein Kind oder Heranwachsender war, da hatten wir noch ein ganz anderes Verhältnis zur älteren Generation. Ich will das nicht beschreiben, wie das heute ist, aber auch heute kenne ich durchaus Familien, wo die Kinder immer noch diese Ehrerbietung pflegen. Man muss da nicht dem Trend der Zeit nachgehen. In Ehrerbietung natürlich, wenn ich daran denke, auch für diese Person hat der Herr sein Leben gelassen. So wertvoll ist sie in Gottes Augen. Dann wird uns das gelingen. Und zwar nicht nur vor Brüdern, die große Vorträge halten, sondern vor jedem Kind Gottes, Bruder oder Schwester, alt oder jung, ist dann nicht so entscheidend, sondern wir wissen, sie sind vom Herrn geliebt. So wollen wir einander begegnen. In Hoffnung freut euch, im Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. Ich habe da eine kleine Broschüre mitgebracht, die einige von euch schon kennen, die heißt Erhörliches Gebet. Passt ja zu unserem Thema, Bau am Reich Gottes, im Alltag, das Beten. Lernen, erhörlich zu beten, ist vorne vor den Türen auf dem Tisch ausgebreitet. Man kann sich da bedienen. Anhaltendes Gebet. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmen teil. Haben wir ein offenes Haus? Freuen wir uns, wenn wir Brüder und Schwestern bewirten können? Laden wir sie gerne ein? Oder wollen wir nur für uns selber leben? haben wir hier wirklich erkannt, welch ein Vorrecht es ist, seine Zeit dem Volke Gottes zu widmen. Ich sage nicht zu opfern, zu widmen. Denn im Grunde ist es ein Vorrecht und kein Opfer. Wir dürfen Brüder und Schwestern bewirten, aufnehmen, als ob es der Herr selber wäre. Das ist Gottes Reich im Alltag. Und dann macht Paulus deutlich, wir haben aber nicht nur Aufgaben innerhalb der Gemeinde, wir haben auch andere Wirkungsfelder. Die Menschen, die draußen sind, noch ohne Hoffnung sind, unsere Nachbarn, Berufskollegen oder wer auch immer, unsere Verfolger, segnet, die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht. Wir erinnern uns wieder an eine Bergpredigt, hat der Herr schon ganz am Anfang gesagt. Wie wichtig das ist, dass wir nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Vielleicht, wenn wir einen unangenehmen Nachbarn haben, der uns sein Unkraut auf unser Grundstück da regelmäßig befördert. Wie reagieren wir darauf? Können wir mal drüber nachdenken. Ich habe da ganz gute Lösungen, kann ich aber hinterher verraten. Dadurch gewinnen wir die Leute. Und wir werden gleich bei Petrus hören, ich werde mich jetzt auch beeilen, dass genau das die Methode des Petrus ist, zu evangelisieren. Dieses gelebte Vorbild, dieser Überraschungseffekt, dass wir handeln völlig anders, als wir die Leute denken. So können wir das weiterlesen bis zum Schluss, wo Paulus deutlich macht, der erneuerte Mensch, die Neugesinnung, Christus in uns, schreibt er später in Kolossern, die Hoffnung der Herrlichkeit, der schafft es. Er wirkt das, was wir nicht können. In Römer 7 und Römer 8 wird das dann beschrieben, auch Römer 6. Wie das dann vonstatten kommt, können wir jetzt aus Zeitgründen nicht mehr behandeln. Dann der erste Petrusbrief. Ich sagte schon, durch den ganzen Brief kommt dieser Gedanke, und wen den mal erarbeiten möchte, dem empfehle ich, das mal unter diesem Gesichtspunkt zu tun. Dass einerseits der Brief so anfängt, dass den Empfängern deutlich gemacht wird, was sie in Christus alles besitzen. Schon vor Grundlegung der Welt auserwählt und so weiter und so fort. Und dann kommt anschließend ein Abschnitt, was das bedeutet für die praktische Nachfolge, für den Alltag. Ist genauso aufgebaut. Dann arbeitet Petrus das durch bis zu einem bestimmten Gedankenstrich. Und dann wird wieder erzählt, was wir im Himmel haben, was wir in Christus besitzen. Und dann kommt wieder daraus eine gewisse Konsequenz für den Alltag. Und so geht das durch den ganzen Brief, immer abwechselnd. Was wir in Christus sind, einerseits, und was wir für ihn tun dürfen, beziehungsweise er in uns wirkt, wenn wir ihn nicht hindern. Und eins der größten Themen in diesem Brief ist das Leiden für Christus. Um Christus willen verfolgt werden, für ihn zu leiden. Ein großes Vorrecht. Und er sagt, es ist besser für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Und viele, viele Verse werden dafür verwendet. Aber auch da wird deutlich, wir können es nur, wenn wir ein Vorbild haben. Wer ist unser Vorbild? Christus. Dietrich Georg sagt das schon, wenn man das alles kurz zusammenfasst, dann heißt es doch eigentlich, der Bau des Reiches Gottes oder das Reich Gottes heißt in Christus. In Christus sein. Und genau das sagt Petrus auch. Er sagt in 1. Petrus 2, Christus ist unser Vorbild. Lernt von ihm, indem ihr in seine Fußstapfen eintretet, der gescholten nicht widerschallt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. In seine Fußstapfen. Er geht uns voran. Wenn wir geschmäht werden, dürfen wir daran denken, wie oft ist er geschmäht worden. Wenn wir vielleicht finanzielle Verluste erleiden, weil wir keine Kompromisse machen wollen, dann denken wir an unseren Herrn, vielleicht auch an Mose, der die Schmach des Christus für größeren Reichtum achtete als alle Schätze Ägyptens. Es gibt so viele Vorbilder in Gottes heiligem Wort. Und dann sagt Petrus, unser Hauptauftrag, und davon haben wir auch gehört, soziales Evangelium oder Menschen retten, hat Siegfried in seinem ersten Vortrag aufgezeigt. Auch Lukas 4 geht es um das Retten von Menschen. Und Petrus sagt, unser Hauptauftrag ist, seine Tugenden verkündigen. Die Tugenden dessen, der uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht geholt hat. Das ist das königliche Priestertum. 1. Petrus 2, Vers 9. Das königliche Priestertum. Und im Zusammenhang damit sagt er dann, es ist der Wille Gottes, und das wäre auch so ein Thema, mal in der Bibel nachzugucken, wo der Ausdruck Wille Gottes vorkommt. Haben wir wunderbare verschiedene Verhaltensweisen, die uns da mitgeteilt werden. Eins haben wir eben schon gehört, Römer 12. Und jetzt in 1. Petrus 2 heißt es, es ist der Wille Gottes, dass wir durch Gutes tun, die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringen. Seht, da braucht man keine besonderen Geistesgaben, sondern ein Herz voller Liebe für den Herrn und auch für die Mitmenschen. Ein Herz voller Erbarmen. Durch Gutes tun, ihre Unwissenheit zum Schweigen bringen. Petrus sagt nicht, die werden sich alle bekehren. Aber sie werden wissen, wenn wir so handeln, handeln wir nicht, weil wir so naiv sind, ja. Wie neulich zwei Busfahrer sich unterhielten über ihre Kaffeegesellschaften, die sie da durch die Gegend fuhren. Und der eine sagt dem anderen, neulich hatte ich eine Gruppe Christen bei mir im Bus. Und dann frug der Erste ihn, woran hast du das denn erkannt? Ja, sagte, die glaubten mir alles, was ich denen erzählte. Ja, das waren die Christen. Sie glaubten alles, was er denen erzählte. So werden wir ja manchmal angesehen, so einfältig. Dem kann man was erzählen, wird nicht geprüft, glaubt alles. Nein, so ist es eben nicht. Wenn die überrascht sind, die Außenwelt überrascht ist, weil wir anders handeln, dann nicht, weil wir so dumm wären, um ihre Intrigen nicht zu erkennen oder was auch immer der Anlass ist, sondern weil Christus in unserem Herzen ist und weil das Geld für uns nicht die Bedeutung hat, wie das allgemein in der Welt der Fall ist und anderes auch nicht. Das sollen sie erkennen. Das ist der Wille Gottes. Und bei Petrus wird das deutlich, das wird auf die Ehe angewandt, auf die Familie, auf die Gesellschaft, auf die Obrigkeit und am Ende auch auf die Gemeinde, dass wir einander dienen mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Ich komme so zum Ende. Ich sagte noch den Judasbrief. Es geht jetzt immer schneller, merkt ihr schon. Der Judasbrief ist ja auch sehr viel kleiner. Im Judasbrief geht es darum, was auch dazu gehört. Es gibt auch Momente, wo wir kämpfen müssen. Kämpfen für den einmal den heiligen überlieferten Glauben. Wir hätten uns auch Judaskreis nennen können. Aber da es noch einen anderen Judas gibt, haben wir da lieber drauf verzichtet, ja. Aber darum geht es auch. Wenn der Glaube verdreht wird, und zwar von solchen, die sich als gläubig bezeichnen, vor den Atheisten brauchen uns da nicht Angst und Bange sein. Aber wenn Leute im Namen Jesu kommen und sagen, das muss man nicht mehr so genau nehmen, das passt nicht so in unsere Zeit. Das ist eben Zeitgeschichte und nicht Heilsgeschichte. Das ist so ein ganz beliebter Ausdruck. Was in unsere Zeit nicht reinpasst, ist einfach Zeitgeschichte, können wir vergessen. Nein, können wir nicht. Es sei denn, Gottes Wort macht selber deutlich, dass das nur für eine bestimmte Situation war. Wie die Aussendung der 70 zum Beispiel, die der Herr aussandte. Das wird nirgendswo mehr als Beispiel genommen für Gemeindegründung. Das können wir nicht einfach so übernehmen, wie das leider einige tun und dadurch Probleme schaffen. Aber das erklärt die Bibel dann selber. Kämpfen für den einmal den heiligen überlieferten Glauben. Ihr Lieben, dass wir hier zusammen sind, hat auch das zum Grund. Ich hoffe, wir haben alle gemerkt, wir kämpfen nicht nur, wir möchten auch Speise darreichen, möchten weiterhelfen. Und wenn wir etwas sagen, das haben wir sicher auch gemerkt bei allen Referenten, wir reden auch zu uns selber. Wenn ich etwas weitergebe, ernste Ermahnung vielleicht, ermahne ich mich auch selber. Ich weiß sehr gut, dass ich selber keineswegs perfekt bin. Und es gibt manches, wo ich wirklich kämpfen muss, auch in meinem eigenen Leben. Aber wenn wir dem Herrn vertrauen und treu sein möchten, mit seiner Hilfe, dann werden wir auch im Bewusstsein der eigenen Schwachheit trotzdem bei gewissen Gelegenheiten den Mund öffnen müssen oder zur Feder greifen, einen Artikel verfassen, wie das auch einige unter uns tun, um zu warnen vor Entwicklungen, die nicht dort enden, wo sie enden sollten. Und dazu brauchen wir uns gegenseitig, auch eure Hilfe. Ich bin auch in Verbindung mit einigen, die auch mich oder auch den Malachi-Kreis auf manches aufmerksam machen, was in ihren Augen nicht so biblisch ist. Und ich denke sehr gut darüber nach. Ich kann das nicht alles akzeptieren, was mir da geschrieben oder gesagt wird, aber es ist immer nachdenkenswert. Und manches war für mich auch wichtig, hilfreich. Wir sind dafür offen. Brüderliche Korrektur ist ungeheuer wichtig, auch in unserem Dienst. Und es ist für uns auch eine Ermutigung, wenn auch solche Angebote wie diese Tage doch auch genutzt werden. Und wir freuen uns über jeden, der gekommen ist. Es sind natürlich noch etliche Plätze frei, aber wir wollen nicht traurig sein, wenn nicht noch mehr kommen, sondern jeder ist wertvoll und auch Korrektur ist durchaus willkommen. Vor allen Dingen, wenn es aus einem guten Herzen herauskommt. Ihr Lieben, wir leben in einer schweren Zeit, was die Verführung angeht. Was Verfolgung angeht, haben wir noch nicht viel erlebt in diesem Lande. Es könnte allerdings auch noch kommen. Und dann wird sich zeigen, was uns Christus wert ist. Und die Bibel macht deutlich, Verfolgung gibt es nicht immer. Es gibt Zeiten der Ruhe, dafür dürfen wir beten, 1. Timotheus 2. Und es gibt Zeiten der Verfolgung, 2. Timotheus 3. Alle, die gottselig leben wollen in Christus, werden verfolgt werden. Und in den ruhigen Zeiten gilt es, sich vorzubereiten für die stürmischen Zeiten. Und je größer uns Christus wird, je mehr wir ergriffen sind von seiner herrlichen Person, desto weniger brauchen wir Verfolgung fürchten, weil wir dann eine solche Freude und einen solchen Frieden im Herzen haben und einen solchen Trost und auch Widerstand und Kraft, dass wir wissen, der Feind wird uns nicht aus der Bahn werfen. Der Herr wird uns festhalten. Und seht, dafür habe ich noch ein paar Sachen dabei, die uns da weiterhelfen können. Ich habe hier ein Büchlein, was uns da sehr viel Mut machen kann. Das ist geschrieben von einem ganz gewöhnlichen Menschen, der Erlebnisse hat mit einem außergewöhnlichen Gott. Afrika war nur der Anfang. Und wir geben einfach hier wieder, wie wunderbar Gott sich erweist, wenn wir ihm vertrauen. Und es ist so geschrieben, dass wir das auch in Deutschland erleben können. Es soll Mut machen, ganze Sache mit dem Herrn zu machen. Und wer das mitnimmt, und ich hoffe, möglichst viele tun es, ich habe genügend dabei, der sollte auch dieses Missionsheft vielleicht mit dabei tun, wo wir etwas davon berichten, wie wunderbar Gott auch heute noch wirkt. Hier in Deutschland ist es oft frustrierend. Wenige kommen zum Glauben. Aber weltweit fährt der Herr noch eine große Ernte ein. Und das ist einfach überwältigend, das zu erleben, was der Herr heute noch tut. Bitte bedient euch hier. Und damit das auch wirksam wird, dieses grüne Heft über erhörliches Beten. Denn das ist ja gerade, wenn wir für Missionare beten, für die Missionsarbeit, wie auch vielleicht für unsere spezielle Situation, ganz entscheidend. Und damit wir euch noch öfters wiedersehen, haben wir auch die Flyer dabei. Sind alle hier vorne vor der Tür, wo das große Malachi-Emblem ist, da liegt das alles aus. Über den Malachi-Kreis, Vorstellung, wie auch Malachi-Tage und Malachi-Konferenzen, sind drei verschiedene Flyer, die ziemlich ähnlich sind. Muss man also den Text sich angucken, damit man alle drei mitnimmt. Dann habe ich hier ein Buch entdeckt, das gibt's noch gar nicht lange. Ich bin geradezu begeistert davon. Frau sein, Mann sein in der Gemeinde. Brennpunkt Frauenfrage. Ich habe noch nie so etwas Gutes gelesen. Ich will nicht sagen, dass es nicht so etwas Gutes gibt, aber ich selber habe noch nichts Besseres gelesen. Hab davon jede Menge aufgekauft. Könnt ihr auch mitnehmen. Das kann sehr hilfreich sein. Sie gehen nach meiner Dafürhalten nicht über die Bibel hinaus, aber was die Bibel dazu zu sagen hat, finden wir in diesem Buch. Dann hat der Malachi-Kreis auch zwei Sachen rausgebracht, die haben wir jetzt wieder nochmal aufgelegt. Das eine ist zum ersten Mal und das ist wieder aufgelegt. Gefährliche Stille sollte von uns jeder gelesen haben. Hier geht es um die Fehlentwicklungen im evangelikalen Bereich, gerade im Hinblick auf das Gebet, noch einige andere Dinge und wie wir in der rechten Weise hier uns verhalten. Gefährliche Stille sind auch genügend da. Ich habe eine ganze Kiste dabei. Und das ist ein neues Buch, die Bibel fasziniert mich. Unsere Stellung zur Bibel, dass wir nach wie vor überzeugt sind, dass die Bibel von 1. Mose 1, Vers 1 bis Offenbarung 22, Vers 20 Gottes Wort ist, inspiriert durch den Heiligen Geist, ohne Irrtum, widerspruchsfrei. Wenn wir auch nicht alles erklären können, wissen wir, Gott spricht zu uns und wir wollen für dieses kostbare, heilige Gotteswort eintreten. Da ist auch noch eine Menge da, könnt ihr euch gerne bedienen, ist alles kostenlos. Also wer kein Geld hat, kann sich so eindecken. Wer aber was geben möchte, kann es natürlich auch tun. Ist ein kleines Kästchen, da ist ein bisschen verdeckt, aber wer was geben möchte, wird das schon entdecken. Irgendwo auf dem Tisch ist das auch postiert. Aber ich werde mich nicht dorthin begeben und gucken, wer ohne Spende was nimmt oder nicht. Ihr sollt völlig frei sein. Wichtig ist, dass wir das verinnerlichen. Das hilft uns auch persönlich im Umgang mit solchen Leuten, die unter Umständen verführt werden, dass wir ihnen helfen können und ihnen gute Literatur an die Hand geben können. Ich wünsche uns allen in jeder Hinsicht Gottes Segen und dass Gottes Reich wirklich in unserem Alltag sichtbar wird.